Wir wollen unsere Bibeln öffnen und wir machen etwas weiter, und zwar da, wo wir stehen geblieben sind vor 2-3 Wochen. Es war im Vater Unser, und da möchte ich anknüpfen und weitermachen. Also, wenn ihr nicht wisst, wo ihr das Vater Unser findet, Matthäus Kapitel 6, da möchten wir auch ein paar Verse lesen aus Vers 9. Entschuldigung, vielleicht noch etwas, Erich, vielleicht, wenn meine Stimme zwischendurch mal versagt, dass man noch mal kurz ein Lied singt, dass du eins vielleicht parat hast. Danke. So, Matthäus Kapitel 6, von Vers 9 möchte ich die Verse lesen. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns noch mal stille werden. Ja, Herr, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr, und darum heben wir unsere Hände zu dir, darum blicken wir zu dir empor und erwarten unser tägliches Brot von dir. Herr, du hast gesagt, der Mensch lebt nicht nur von diesem normalen Brot, sondern von einem jeden Wort, das aus deinem Munde kommt. Herr, und so möchten wir heute von dir speisen. Wir möchten hören, was du zu sagen hast, damit es in unser Leben hineintrieft, in jeden Winkel und uns verändert, Frucht bringt, Frucht trägt für die Ewigkeit. Herr, wir möchten wie ein Schwamm da sein, der bereit ist aufzusaugen. Hier sind wir. Verherrliche du deinen Namen. Amen. Also, das Gebet Vater Unser. Das die meisten von hier im Raum sind wahrscheinlich auswendig können. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist da, wo wir stehen geblieben sind. Geheiligt werde dein Name. Hier geht es weit mehr um einfach nur geheiligt werde der Laut, irgendein Laut von deinem Namen. Wisst ihr, dass ungefähr 700 Namen Gottes in der Schrift erwähnt werden? Und zwar als Eigenschaften Gottes, wo Gott mit diesen Eigenschaften zusammengebracht wird, präsentiert wird. 700 Eigenschaften, 700 Namen Gottes werden uns aufgezeigt. Und hier ist die Bitte: geheiligt werde dein Name. Nicht einfach nur ein Laut. Ein Beispiel. Einfach nur zur Erinnerung aus Psalm 9, Vers 11. Da heißt es: Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Wisst ihr, dass von der Welt, also von Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, viele von ihnen kennen den Namen Gottes. Also sie kennen irgendeinen Namen Gottes. Bedeutet das, dass jeder, der diesen Laut kennt, auf ihn vertraut? Nein. Der Name Gottes ist die Person Gottes, die ganzen Eigenschaften Gottes. Und so ist es, derjenige, der eine Beziehung zu dieser Person, zu Gott hat, ein Verhältnis, eine enge Beziehung, der vertraut auf ihn. Ein sehr gutes Beispiel finden wir in Johannes 17. Hier wird uns durch Yahweh Yeshua, ja, durch Jesus der Name Gottes offenbart. Und zwar Johannes 17, Vers 6 sagt Jesus selber: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Also Jesus hat nicht einfach nur einen Laut diesen Leuten jetzt offenbart. Jetzt kennen die einen neuen Laut von Gott. Nein, sondern das ganze Wesen Gottes ist verborgen in diesem einfachen Satz, in diesem Wort, wenn du so willst: Dein Name werde geheiligt. Fantastische Worte finden wir ein bisschen, wenn ihr zurückblättert in Johannes 14, Vers 6, werden diese Verse nicht lesen, aber hier spricht Jesus mit seinen Jüngern und da sagt er diese Worte: Solange, er spricht dazu Philippus, solange Zeit bin ich bei euch und ihr kennt mich nicht, weil es darum geht, dass Philippus den Namen Gottes, sozusagen, dass er Gott sehen möchte. Und Jesus sagt: Ich bin doch da. Also der Name ist verbunden ganz stark mit einer Person. Und zum Schluss der ganzen Offenbarungen der Namen Gottes ist die hervorragendste Offenbarung des Namens Gottes Jesus Christus, der mit vielen anderen zusätzlichen Namen dann offenbar gemacht wird. Also, wenn es heißt, dein Name werde geheiligt, bedeutet das, das ganze Wesen Gottes, der Charakter, alles, was mit ihm zu tun hat, mit seiner Offenbarung, werde geheiligt. Und nun möchte ich mit euch zusammen betrachten, was ist das, werde geheiligt? Was beinhaltet dieses Gebet, dein Name werde geheiligt? Eine Frage an euch: Wann habt ihr zum letzten Mal irgendetwas geheiligt? Kinder, wann habt ihr irgendetwas geheiligt, auf das ihr wüsstet, oh, ich habe das gemacht und das ist geheiligt? Könnt ihr von eurer Tat, von dem, was ihr da gemacht habt, das letzte Mal ableiten und sagen: Ich weiß, was das geheiligt bedeutet? Wenn ihr jetzt Beispiele nennen solltet, an was würdet ihr euch erinnern, dass ihr geheiligt habt, dass ihr das in Verbindung bringen könnt mit diesem Text, dass ihr sagt: Okay, wenn es heißt, dein Name werde geheiligt, das bedeutet das. Und ich denke, weil dieses Wort geheiligt aus unserem Wortschatz verschwunden ist, aus dem Wortschatz der Gesellschaft verschwunden ist, haben wir es umso nötiger hinzugehen und zu gucken, wie finden wir das in der Schrift? Wo wird etwas geheiligt, damit ich das ableiten kann, um dieses Gebet wirklich zu verstehen, in der Tiefe dessen: Geheiligt werde dein Name. Und als allererstes möchte ich euch zeigen, dass dieses, wenn es um geheiligt geht, um etwas zu heiligen, dann haben wir zwei Spalten. Also die eine Spalte werden wir wiederfinden, wo es darum geht, dass Gott Dinge heiligt. Und in der anderen Spalte werden wir wiederfinden, wo Menschen aufgerufen werden zu heiligen. Und ich fange mit dieser Spalte an, wo es um Gott geht, wo Gott Dinge heiligt. Wenn ihr zurückblättert am Anfang der Schrift, so werdet ihr nicht weit kommen, wo das erste Mal Gott etwas heiligt. Kinder, wisst ihr, was als allererstes in der Schrift geheiligt wurde? Was Gott selber heiligt? Ich helfe euch, es ist sofort in der ersten Woche, wo die Welt gemacht wurde, schon am siebten Tag geschieht etwas Außerordentliches. Und zwar, diesen siebten Tag heiligt Gott. Was macht er da? Das ist nämlich die Frage, die wir in Verbindung stellen werden, die parallel mitlaufen wird. Was macht Gott oder was machen die Menschen, wenn etwas geheiligt wird? Was geschieht da, wenn geheiligt wurde? Also im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, Vers 3 heißt es: Und Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Hier haben wir eine Beschreibung, was Gott gemacht hat, indem er ihn geheiligt hat. An all den anderen Tagen hat Gott gearbeitet. An diesem Tag, dieser Tag wurde in dem Sinn geheiligt, dass an ihm nicht gearbeitet wurde. Das ist die Heiligung. Dieser Tag wurde von den anderen Tagen getrennt. Also hier geschieht etwas anderes an diesem Tag. Und dieser Tag wird geheiligt in dem Sinn, dass Gott hier keine Arbeit tut. Und das ist der Unterschied. An den anderen Tagen wurde gearbeitet, hier wird nicht gearbeitet. Diesen Tag setzt Gott für das ganze Volk, für die ganzen Nationen. Er setzt diesen Tag fest in seinem Gesetz. Und zwar sagt er, dieser Tag soll sogar als ein Zeichen sein. Im 2. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 13, redet zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meinen Sabbat. Okay? Das ist Gottes Sabbat, an dem er nicht gearbeitet hat. Haltet meinen Sabbat. Er spricht nicht, haltet euren Sabbat. Es ist Gottes Sabbat. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich, Jahwe, es bin, also der seiende Gott, der euch heiligt. Dieses Ereignis ist in die Geschichte hineingegangen als ein Zeichen, dass Gott heiligt, dass Gott etwas trennt und absondert. Also genauso wie diesen Sabbat von den anderen 6 Tagen hat er ihn beiseite gestellt und etwas anderes an ihm gemacht. So sagt er, ist das ein Zeichen für euch, dass ich das mache mit euch. Also das ist das Erste. Werden noch, denke ich, mehr darauf eingehen. Aber ich möchte weitergehen. Das Zweite, was wir in der Schrift finden werden, was Gott heiligt, es ist die Erstgeburt. Im 2. Buch Mose, wir kennen die Geschichte, wo das Volk aus Ägypten herausgeführt wird. Das ist das zweite Ereignis in Bezug der, wo Gott etwas heiligt. Und das ist die Erstgeburt. Was geschieht da? Ich möchte ein paar Verse mit euch lesen aus Kapitel 3, Vers 13. Denn alle Erstgeburt gehört mir. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlug, habe ich mir alle Erstgeburt in Israel geheiligt. Also Gott hat das gemacht und sich die Erstgeburt geheiligt. Von den Menschen bis hin zum Vieh, dass sie mir gehören sollen. Mir, dem Jahwe. Also, Gott hat sie geheiligt. Das Zweite, also als Nächstes meine ich, heiligt Gott den ganzen Stamm Levi, die Priester. 4. Buch Mose, Kapitel 3 von Vers 12, siehe, ich selbst habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels genommen, anstelle aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht bei den Kindern Israels, so dass die Leviten mir gehören. Also der ganze Stamm Levi gehört Gott. Vers 18, Kapitel 8, und ich habe die Leviten genommen anstelle aller Erstgeburt unter den Kindern Israels. Das ist das Interessante. Gott heiligt erstmal die Erstgeburt, aber was macht er mit der Erstgeburt? Was geschieht mit denen? Mit der Erstgeburt geschieht eigentlich gar nichts. Aber Gott nimmt anstatt dieser Erstgeburt, nimmt er einen ganzen Stamm und holt ihn raus aus den anderen Stämmen für sich, damit die etwas machen, etwas ganz anderes, wie all die anderen Leute machen sollen. Das ist, hier sehen wir, was er macht mit den Priestern und Leviten. Also, und das im Exchange, also im Eintausch der Erstgeburt. Ein sehr interessantes Beispiel finden wir und ein klares Beispiel, dass Gott wirklich diese Leute, die Leviten, geheiligt hat, besonders hingestellt hat und unantastbar gemacht hat. Geheiligt, getrennt, was kein anderer machen durfte. Ihr kennt sicher die Geschichte von Uzia. Uzia ist der Sohn von Amazia. Amazia wurde ermordet Da gab es eine Verschwörung im Lande. Er wurde umgebracht und mit 16 Jahren wurde Usia König. Das könnt ihr nachlesen im 2. Buch Chroniker, Kapitel 26. Dieser Usia wird König. Und Gott segnet den Usia, denn er ist gottesfürchtig. Er wandelt nach den Wegen Gottes, er fragt nach den Geboten Gottes, er liebt den Herrn und Gott segnet ihn. Usia wird groß, Usia wird mächtig. Gott gibt Usia sogar die Weisheit, verschiedene Kriegsgeräte zu erfinden und sie strategisch einzuwenden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Usia so mächtig wird, dass er überheblich wird. Und da finden wir etwas. Usia bei seiner Größe, in seinem Größenwahn, wo er diese Segnungen Gottes so erlebt, dass er großen Sieg davonträgt, im ganzen Land, im ganzen Gebiet, so denkt er, okay, weil Gott so mit mir ist, kann ich hingehen in den Tempel und räuchern. Und dieser Usia, er macht sich auf den Weg und geht tatsächlich in den Tempel, um zu räuchern. Und da begegnen ihm die Priester, die Leviten. Und sie stellen sich dem König entgegen und sagen, hör mal zu, König, du bist zwar König, aber hier hast du nichts zu suchen. Und wo der König sich darüber empört und sie mit Sicherheit bestrafen wollte, da straft Gott ihn und er wird aussätzig. So aussätzig, dass er das sofort merkt. Und er wird hinausgestoßen von den Priestern. In dieser Geschichte wird klar gemacht, diese Heiligung, die Gott gemacht hat. Also Gott hat diese Leute, diese Leviten genommen und er hat sie getrennt und ihnen eine Aufgabe gegeben, die kein anderer hatte und die kein anderer in diese Aufgaben eingreifen durfte. Also da sehen wir wiederum diese Erklärung von Heiligung. Also wenn Gott etwas geheiligt hat, dann hat er es getrennt, gelöst vom anderen und besonders. Also es unterscheidet sich von dem anderen. Das Gleiche sehen wir bei der Stiftshütte. Bei der Stiftshütte. Israel war umgeben von sozusagen Stiftshütten in dieser Zeit. Überall standen Hütten, aufgebaute Hütten, in denen sie gelebt haben. Aber diese Hütte, die Gott geheiligt hat, 2. Mose 29, da sehen wir, diese Hütte war besonders. Diese Hütte, da durfte kein anderer sie betreten. Also wiederum hat Gott, wenn er etwas heiligt, es getrennt vom Gebrauch des natürlichen, des alltäglichen Gebrauchs. Also in all diesen Beispielen sehen wir, wenn Gott etwas geheiligt hat, so wurde es getrennt von dem alltäglichen Gebrauch und für etwas Besonderes hingestellt. Der Sabbat, die Priester, die Erstgeburt, die Stiftshütte und so weiter. Also das ist, was wir durch all diese Heiligung, die Gott vollzieht, sehen können. Nun, wie ist es bei den Dingen, die Menschen heiligen sollen? Natürlich werden wir hier jetzt viele Sachen wiederfinden, die Gott geheiligt hat, wie zum Beispiel den Sabbat, die Erstgeburt. Und hier möchte ich noch etwas hinzufügen. Wenn der Mensch die Erstgeburt geheiligt hat, wisst ihr, was er machen musste? Kinder, wisst ihr, was die Menschen machen mussten bei der Erstgeburt? Als erstes, wisst ihr, dass bei der Erstgeburt, die geheiligt werden musste, nur die männliche Erstgeburt geheiligt werden musste? Und was geschah mit denen? Also, die Tiere wurden geopfert. Ein Ochse sollte ausgelöst werden mit einem Schaf. Menschen sollten nicht geopfert werden, sondern sollten ausgelöst werden. Ein Schaf sollte anstatt der Erstgeburt dann auf den Opferaltar kommen. Wer ist von euch allen die Erstgeburt? Also ich nicht, aber Hände hoch. Wer ist die Erstgeburt? Also hier sind einige, die als Erstgeborene zur Welt gekommen sind. Wisst ihr, dass ihr als Erstgeburt ausgelöst werden solltet mit einem Schaf? Und wisst ihr wozu? Als Symbol dessen, dass die nächste Generation ebenso Gott geweiht, Gott gestellt, abgesondert wird von einem gottlosen Leben und Gott geweiht werden sollte. Es war eine symbolische Handlung. Da geschah, also mit der Erstgeburt geschah in diesem Sinn nichts, also mit den Menschen, sondern es war eine symbolische Handlung, um aufzuzeigen, okay, wir heiligen, wir sondern ab. Und warum die Erstgeburt? Als Zeichen für all die, die noch nachkommen werden. Sie gehören ebenso dem Herrn. Sie wurden abgesondert. Also, als nächstes möchte ich euch Beispiele aufzeigen von Dingen, die geheiligt werden. Ich habe schon erwähnt, der Sabbat. Als nächstes finden wir, dass das ganze Volk geheiligt wurde. Könnt ihr euch erinnern, wo Gott Mose sich offenbart hat auf dem Berg? Da heißt es, dass der Berg geheiligt wurde. Nun, was wurde mit dem Berg gemacht? Er wurde abgetrennt. Es wurde eine Linie gezogen. Das Bergsteigen wurde verboten. Nicht, dass das Bergsteigen allgemein verboten wurde, aber jetzt gerade, wo der Berg geheiligt wurde, bedeutete das jetzt in dieser Zeit, dass der Berg unbegehbar war. Er durfte nicht bestiegen werden. Du konntest andere Berge besteigen, aber nicht diesen. Das bedeutete das Heiligen des Berges, wo das Volk geheiligt wurde. Es musste ihre normalen Kleider, die sie im Alltag trugen, mussten sie waschen. Und sie mussten vom Geschlechtsverkehr sich reinhalten in dieser Zeit. Das war die Heiligung des Volkes in diesem Ereignis, wo die Priester sich heiligen mussten. Sie mussten durch die ganzen Zeremonien durchgehen, um sich zu heiligen. Sie mussten sich trennen von der alltäglichen Arbeit der anderen. Heute wurde erwähnt, das Erlassungsjahr. Das 50. Erlassungsjahr sollte geheiligt werden. In welchem Sinn? Es sollte anders sein wie alle anderen Jahre. Es sollte an diesem 50. Jahr, sollte alles freigelassen werden. Wusstet ihr, dass der Besitz im Volke Gottes nicht verkauft werden konnte? Wenn du ein Land hattest, dann gehörte es dir. Und wenn du das durch irgendwelche Umstände verloren hast oder verkaufen musstest oder sonst etwas geschah, am 50. Jahr, an diesem Tag, an diesem Jahr, das geheiligt werden sollte, kam alles wieder zurück an den Besitzer. Dieses Jahr war anders von all den Jahren. Also durchgehend, wir können noch viele andere Beispiele nennen, wo wir aber dieses Prinzip feststellen müssen. Wenn es um Heiligung ging, so sehen wir, geschehen ganz verschiedene Sachen. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Es geschieht eine Trennung. Es geschieht eine Trennung vom Alltäglichen, vom ganz normalen Gebrauch oder von sonst etwas, also wenn es eine Stiftshütte war, von den anderen Hütten wurde es getrennt und es steht besonders da. Also, was bedeutet das hier in unserem Vater unser? Geheiligt werde dein Name. Also eins müssen wir feststellen, wenn wir darum beten, geheiligt werde dein Name, so ist es nicht als erstes auch, ich meine nicht nur, das will ich sagen, ist es nicht einfach nur eine Aufforderung für dich, dass du den Namen Gottes heiligst. Das bedeutet, dass du den Namen, das Wesen, die Person Gottes trennst, separat hältst, auseinanderhältst von irgendetwas, was sich vielleicht Gott nennt, dass er unvergleichlich ist, sondern dein Name werde geheiligt. Also es geht nicht nur darum, dass du es machst, sondern es ist eine Bitte. Dein Name werde geheiligt. Herr, tue alles, dafür, dass dein Name geheiligt wird. Mache alles, tue, was nötig ist, damit dein Name geheiligt wird. Nicht nur ist es, dass du den Namen Gottes heiligst, sondern es ist auch ebenso eine Bitte an Gott, dass Gott alles tut, damit sein Name geheiligt wird, getrennt wird. Wie geschieht das? Durch weitere Beispiele aus dem Alten Testament möchte ich euch aufzeigen, wie der Name Gottes geheiligt oder entheiligt wird. Also durch gewisse Dinge, die getan oder nicht getan werden, wird der Name Gottes geheiligt oder entehrt. Also kommen wir zu diesen Beispielen. Als erstes im dritten Buch Mose, Kapitel 20. Im dritten Buch Mose, Kapitel 20, finde ich, hier ist eine Aussage. Hier sehen wir etwas, woran der Name Gottes entheiligt wird, wenn das geschieht. Und zwar, ich nenne diese Tatsache, diese Zusammenfassung aus diesen Versen. Wenn der Name Gottes vereint wird, wenn die Person, wenn Gottes Wesen vereint wird mit Dingen oder Tatsachen, die Gott nicht gesagt hat. Also, wenn Gott vereint wird mit diesen Dingen, die er nicht gesagt hat, wird sein Name entheiligt. Nicht geheiligt, sondern entheiligt. Also, ich lese es. 20 von Vers 2. Sage zu den Kindern Israels: Wer von den Kindern Israels oder den Fremdlingen, die in Israel wohnen, eines von seinen Kindern dem Moloch gibt, der soll unbedingt getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Und ich will mein Angesicht gegen einen solchen Menschen setzen und ihn aussorten, mitten aus seinem Volk, weil er dem Moloch eins von seinen Kindern gegeben und mein Heiligtum verunreinigt und meinen heiligen Namen entheiligt hat. Und weiter in der Geschichte erwähnt Gott in Jeremia 32, Vers 35, genau diese Begebenheiten, wo Leute ihre Kinder diesen Götzen geweiht haben. Da sagt Gott, sie haben dem Baal Höhen gebaut im Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und ihre Töchter dem Moloch zu verbrennen, was ich ihnen nicht geboten habe. Und so weiter. Also diese Tatsache, die Gott hier im dritten Buch Mose ankreidet und sagt, wenn das im Volk geschieht, wenn sie so etwas machen, warum wird so etwas gemacht? Es ist ja bekannt, dass wenn so etwas geschieht, dann ist es, um Götter wohlgefällig zu stimmen, um die Gunst dieses Gottes irgendwie zu bewirken, zu erhalten. Aus diesem Grund wurde sozusagen das Liebste diesem Gott gegeben. Und Gott sagt, wisst ihr was? Das ist ein Gottesdienst, den habe ich nicht geboten. Mein Name wird dadurch entheiligt. Also wenn Dinge gemacht werden, die Gott nicht geboten hat, wird sein Name entheiligt. Das Gleiche finden wir wieder im gleichen Buch, Kapitel 10. Da sind die Priester, die hingehen und etwas opfern. Und da heißt es im Vers 1, aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor Jahwe, das er ihnen nicht geboten hat. Und ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Also die Tatsache, wenn etwas gemacht wird und in Verbindung gebracht wird, dass Gott es gesagt hat, dass Gott es geboten hat, obwohl er es nicht gemacht hat, wird der Name Gottes entheiligt, entehrt. Und das hat Konsequenzen. Natürlich möchte ich hier bei dieser Situation erwähnen, gerade bei Nadab und Abihu, es ist nicht ganz deutlich, was alles da geschehen ist, weil, das ist einfach jetzt nur so ein Zusatz, weil sofort anschließend in dieser Geschichte, also wo sie das fremde Feuer bringen und gestraft werden, sofort anschließend spricht Gott mit Aaron und mit seinen Söhnen und sagt, wenn ihr in das Heiligtum geht, dann sollt ihr keine starken Getränke trinken. Also ihr sollt euch nicht betrinken, ihr sollt keinen Wein trinken. Es könnte auch sein, dass die Söhne betrunken waren und dann das gemacht haben. Es ist nicht auszuschließen. Aber auch das würde einfach nur aufzeigen, dass der Name Gottes nicht geehrt und nicht geachtet wurde und Gott da reagiert. Also, ich möchte klar machen, dass wenn der Name Gottes geheiligt werden soll, dann muss er getrennt werden von den Dingen. Wenn wir etwas tun, was Gott nicht geboten hat, dass wir das nicht in Verbindung bringen damit und Gott etwas ankreiden, dass er es geboten hat und deswegen tun wir das. Es ist eine ernste Sache, wo Gott entheiligt, wo sein Name dadurch entheiligt wird. Als nächstes möchte ich euch aufzeigen, wie Gott nicht geheiligt wird, wo er entheiligt wird. Und zwar wieder das dritte Buch Mose, Kapitel 21. Vers 21, ich werde das auch nicht lesen, ich werde es nur mit eigenen Worten wiedergeben. Hier geht es darum, dass Gott es aufzeigt, dass ein jeder, der sich Gott naht und ein Gebrechen hat, der entheiligt den Namen Gottes. Also einer von den Priestern, der sich Gott naht und ein Gebrechen besitzt, da wird der Name Gottes entheiligt. Was ist ein Gebrechen? Es ist einfach zu verstehen, wenn wir auch in der Schrift lesen, wenn Gott Opfer beschreibt, die ein Gebrechen haben und nicht geopfert werden dürfen. Also ein Opfer, das ein Gebrechen hat, kann ganz vieles haben, das nicht gesund ist, das irgendwelche Fehler hat, das lamm ist oder verkrüppelt oder einfach nicht perfekt ist. Das durfte Gott nicht geweiht werden. Und das Gleiche bezieht er auf die Priester und sagt, hört mal zu, mein Name wird entweiht, wird nicht geheiligt, wenn jemand in meine Gegenwart tritt und ein Gebrechen hat. Das Gleiche zeigt er auf und sagt, wenn jemand unrein ist, an irgendeiner Unreinheit, an dem er unrein werden kann und sich mir naht, so entheiligt er meinen Namen. Und das möchte ich etwas ausdehnen. Wisst ihr, dass die Schrift aufzeigt, dass wenn es um Unreinheit geht, dass in der Tat, in der Wirklichkeit vor Gott alles unrein ist? Alle unsere Gerechtigkeit unrein ist, nicht einfach nur eine symbolische Unreinheit, die Gott damals in den Büchern Mose aufgezeigt hat, einfach als eine symbolische Unreinheit auf die tatsächliche Unreinheit der Menschen. Wenn ein Mensch sich Gott naht und er ist unrein, er entehrt Gott, er entheiligt seinen Namen. Macht es uns etwas deutlich? Wenn wir hier beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dass wir darum bitten, Herr, tue alles dafür, dass Menschen, die sich dir nahen, dass sie verstehen, dass sie nicht unrein zu dir kommen dürfen. Dass das buchstäblich ein messianisches Gebet ist, ein Gebet voller Anliegen. Herr, tue alles, dass ich das verstehe, dass andere Menschen es verstehen, dass man als unreiner Mensch sich dir nicht nahen kann, dass Menschen mit eigener Gerechtigkeit sich dir nicht nahen können. Ich lese euch Jesaja 64, Verse 5 und 6. Und wir allesamt sind dem Un, sind dem Unreinen gleich geworden. Und alle unsere Gerechtigkeit gleicht einem Unreinen, also einem befleckten Kleid. Leute, hier in diesem Vater unser Gebet, wie oft ihr das wiederholt habt, habt ihr daran gedacht, dass es Gott ein Anliegen ist und dass sein Name entheiligt wird? Und wenn du darum bittest, dass der Name geheiligt wird, dann ist es automatisch ein Gebet dafür, dass Gottes Name getrennt wird von all den Sprüchen oder sonstigen Sachen, die in Verbindung gebracht werden mit dem, was er nicht geboten hat, als würde er es geboten haben. Das Zweite, dass wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dass wir bitten, Herr, lass uns verstehen und lass, wisst ihr, dass das Gebet ein öffentliches Gebet ist, das in der Öffentlichkeit gesprochen wird? Dass Menschen, die es hören, begreifen, dass niemand, der unrein ist, sich Gott nahen kann. Und es wird zu einem messianischen Gebet. Herr, tue alles, was nötig ist, damit Menschen dieses erkennen. Das Dritte, wenn Menschen, die sich zu Gott bekennen, ihm nahen, im Ungehorsam leben. Sein Name wird dadurch entweiht, entheiligt. Wenn Menschen, die sich zu ihm bekennen, die seinen Namen bekennen, die sagen, dass sie zu ihm gehören, aber im Ungehorsam ihm gegenüber leben, so wird sein Name entheiligt. Eins der besten Beispiele dafür und der strengsten Beispiele ist wieder von Mose. Von dem Mann, von dem wir wissen, der eigentlich untadelig gelebt hat. Von dem wir wissen, dass Gott ein Zeugnis gibt, dass er der demütigste Mann war, der auf Erden lebte. Dieser Mann, der eigentlich im Gehorsam Gott gegenüber lebte. Und in einer einzigsten Situation, wissen wir, in dieser Wanderung, also Wüstenwanderung, wo Gott geboten hat, also das zweite Mal, aus dem Felsen Wasser hervorkommen zu lassen für das Volk. Da sollte Mose reden. Das erste Mal, wo Gott ihm das geboten hatte, da sollte er den Felsen schlagen. Das zweite Mal sollte er reden. Und wir kennen und wissen die Details nicht, warum Mose das nicht gemacht hat. Ob aus Ärger, ob vielleicht aus seiner Erfahrung, weil er gesagt hat, das erste Mal habe ich geschlagen und es hat funktioniert und er auf die Erfahrung gebaut hat. Nichts von diesem wissen wir und es wäre nur Spekulation. Was wir aber wissen, dass Gott es deutlich macht und in auf drei verschiedenen Stellen zeigt Gott etwas auf und nennt verschiedene Sachen, die geschehen sind. Ich lese euch diese Stellen. Die erste, vierte Buch Mose, Kapitel 20, Vers 12. Jahwe aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Okay? Weil ihr mir nicht geglaubt habt. Was sie haben, das hat ja eigentlich mit Glauben nichts zu tun gehabt. Sie waren doch ungehorsam. Und Gott sagt, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen und so weiter. Im gleichen Buch, Kapitel 27, Vers 14, weil ihr in der Wüste sinn, beim Haderwasser der Gemeinde, meinem Befehl widerspenstig gewesen seid, mich vor ihnen durch das Wasser zu heiligen. Also der Gehorsam würde den Namen Gottes heiligen. Die Person Gottes heiligen, ihre Widerspenstigkeit hat es entheiligt. Im fünften Buch Mose, Kapitel 32, 51, weil ihr treulos gegen mich gehandelt habt, mitten unter den Söhnen Israels am Wasser vom Meriba Kadesh in der Wüste sinn, weil ihr mich nicht geheiligt habt. Also, Unglaube, Widerspenstigkeit, Treulosigkeit. Schmeißt Gott alles in diesem Topf und sagt, hört mal zu, da durch den Gehorsam sollte mein Name geheiligt werden von euch. Aber durch euren Ungehorsam ist nicht nur, dass ihr meinen Namen entheiligt habt, sondern ihr wart ungläubig, widerspenstig und treulos. Eine ganze Palette. Und wisst ihr was? Das ist ein Bild, das Gott aufzeigt durch die ganze Geschichte hindurch. Bei den Priestern fordert Gott das Gleiche, bei dem Volk fordert Gott das Gleiche in 3. Mose, Kapitel 22, Sprüche 30. Und das Gleiche sagt Gott auch uns, die wir als Kinder Gottes herausgeholt sind, die geheiligt, die getrennt wurden, die separat hingestellt wurden. 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wie Paulus den Einstieg in den Römerbrief macht? Seine Absicht mit dem Schreiben des Briefes ist, um die Gemeinde in Rom in den Glaubensgehorsam hineinzubringen. Dass Leute, die den Namen Gottes nennen, die sich mit dem Namen Gottes benennen, dass sie seinen Namen heiligen, indem dass sie im Gehorsam leben. Niemand, der als Kind Gottes im Ungehorsam lebt, irgendwo in deinem Leben, sei es bei irgendeiner Steuererklärung oder sonstigen Angaben in deinem Leben, sei es bei irgendwelchen falschen Angaben in den Rechnungen oder sonst irgendwo, überprüfe dein Leben, ob es stimmt. Ob du, der du den Namen Gottes nennst, ob du in Heiligkeit, in dieser Getrenntheit lebst. Das Gebet, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, ist all das mit drin. Und es ist eine Bitte an Gott, Herr, ich bitte dich, wenn in meinem Leben irgendetwas ist, wo ich im Ungehorsam, im Unglauben lebe und all das und die Schande deinem Namen mache und deinem Namen Unehre bringe, geheiligt werde dein Name. Ab dem heutigen Tag mit diesem Gebet bitte ich dich, dass es sich ändert. Und das ist nur etwas, was, also nur etwas von dem Inhalt, dein Name werde geheiligt. Und ich wünsche, und es ist mein Anliegen, mein Gebet, dass du dieses Gebet von ganzem Herzen betest, genau mit diesem Verständnis, mit dieser Bedeutung der Schrift, dein Name werde geheiligt. Dein Name werde getrennt von all dem. Herr, behüte mich, bewahre mich, dass ich etwas tue und es dir anrechne, als hättest du es gesagt, wenn Gott es nicht gesagt hätte. Herr, lass uns ein gerechtes Leben führen als Kinder Gottes im Gehorsam, damit dein Name geheiligt wird. Lass uns das ins Gebet bringen.